DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute reden wir über den Modulbau. Ein in vielerlei Hinsicht spannendes und zugleich komplexes Thema. Häufig haben wir dazu Positionen aus der Architekturpraxis gehört. Deswegen wollen wir uns heute den Ergebnissen der Bauforschung zuwenden. Dabei werde ich, Joko Rödel, von Irina Matthei unterstützt, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der BTU Cottbus bereits seit Jahren zu diesem Thema forscht. Für den Podcast haben wir uns dieses Mal, sagen wir, in einer etwas anderen Umgebung getroffen. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo. Willkommen zum etwas anderen DBZ-Podcast, weil in anderer Umgebung. Wir sitzen hier in einem schönen Restaurant in Berlin-Charlottenburg, unweit des Kudamms, haben angenehme 20 Grad und mir gegenüber sitzt Irina Matthei, eine sehr besondere Frau, die sich seit vielen Jahren intensiv mit den Chancen, aber auch mit den Herausforderungen des Modulbaus auseinandersetzt. Und darum wird es in diesem Podcast folglich auch gehen. Aber bevor wir aus den Vollen schöpfen, möchte ich gerne ein bisschen mehr von dir als Person, als Mensch erfahren, Irina. Mhm. Was würdest du sagen, war denn deine allererste Erinnerung an Architektur?
Ja, das also erstmal vielen Dank, liebe Joko. Ich finde es auch wahnsinnig schön. Die Sonne blendet. Wir haben rot-weiß karierte Tischdecken und haben ein sehr schönes Leben, fast schon
La Dolce Vita, könnte man sagen.
Eine tatsächlich andere Art von Podcast, habe ich auch noch nie gemacht, aber umso schöner. Die Frage, um auf die Frage einzugehen, also vielen Dank für die Vorstellung, um auf die Frage einzugehen, was die erste Architektur, die ich erlebt habe, war. Ich bin in Rumänien aufgewachsen bzw. geboren und in Bukarest. Und da war jetzt die Gegend, in der ich dort gelebt habe, natürlich sehr von dem kommunistischen Plattenbau stark definiert. Und wir haben auch gegenüber von dem Haus von Ceausescu gewohnt, dessen Bau ich mitverfolgt hatte als Kind. Ein unheimlich pompöses,
ein Koloss.
Kolossartiges, weiß ich nicht. Schlimm, muss man dazu sagen, zumal es auch eine sehr junge Architektin war, die das geplant hatte. Ja, also nicht zu, damit muss man sich nicht identifizieren, so viel dazu. Aber ja, in den Räumen, in denen ich aufgewachsen bin als Kind, das war tatsächlich ein Plattenbau. Und das war insofern manchmal auch schlimm, dass es, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber es gab auch mal ein Erdbeben und da hieß es dann immer, man sollte sich dann unter die Tür Türstürze stellen oder schnell rausrennen. Und das hatte dann nochmal in so einer eher schlimmen Situation hat man dann natürlich noch viel mehr diesen Charakter dieses Plattenbaus, in dem jedes Geschoss gleich war, zu spüren bekommen, ne? Dass man da irgendwie so schnell wie möglich raus musste.
Und welche Impressionen hast du von den Bauwerken in Deutschland dann bekommen, als du nach Deutschland gekommen bist? Wie alt warst du dann nochmal?
7. Ich war 7, als wir nach Deutschland geflohen sind, tatsächlich auch. Und Bauwerken, also ich habe tatsächlich in vielen Häusern gewohnt. Ich bin auch sehr oft umgezogen. Insofern gab es immer sehr, sehr viele, sehr starke Impressionen. Aber als wir angekommen sind, haben wir tatsächlich in so einem in einer Flüchtlingsunterkunft gewohnt, aus einem Container, so eine Art Containerdorf. Da gab es irgendwie so ein Zimmer mit mehreren zweigeschossigen Betten und ich weiß noch, das war auch gemischt. Also man schlief da irgendwie Männer neben Frauen, neben Kindern. Als Kind ist es natürlich toll, weil dir macht das überhaupt nichts aus. Du findest das toll, dass es so viele andere Kinder gibt und man nimmt es ganz anders wahr. Also es ist viel freier, viel Und dann waren die Häuser, in denen ich gewohnt habe, ganz unterschiedlich. Also wirklich von super schön bis nicht so toll. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit, das Ganze.
Aber was ich interessant finde, ist diese Container-Typologie, von der du gesprochen hast, die ja bis heute assoziiert wird mit dem Modulbau. Da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Wie du dann Abitur später gemacht hast, hast du dich ja dann für den Studiengang Architektur entschieden. Mhm. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung dann?
Das war, weil ich ein Praktikum gemacht hatte bei einer Haarfirma, die also Produkte hergestellt hat für die Haarpflege. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so einen Namen sagen darf. Ich sag's mal nicht. Also es war eine Firma aus Darmstadt, die da relativ groß war. Da hatten wir gerade in Darmstadt gewohnt mit meinen Eltern. Und was mich beeindruckt hatte, war die Konstruktion, die sie dort hatten. Weil die hatten dann so Fenster, die gingen dann bis in den Fußboden hinein.
Also die Firma oder?
Die Räumlichkeiten dieser Firma. Und die hatten halt eben auch eine Architekturabteilung. Und es gab damals diese Schüler.
Also eine Praktikum, Planungsabteilung, Architektur.
Eine Planungsabteilung, Friseursalons zu planen.
Aha, interessant.
Und es gab ja damals dieses Schülerpraktikum, was irgendwie so jeder machen musste. Und ich weiß noch, das erste habe ich sogar in einer Anwaltskanzlei gemacht, was ich auch interessant fand. Aber das zweite sollte dann doch irgendwie in so eine kreativere Richtung gehen. Und irgendwie bin ich bei Vella gelandet. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, jetzt habe ich es gesagt.
Ich glaube, es ist okay. Das ist jetzt keine Schleichwerbung, liebe Hörerinnen und Hörer. Also jedenfalls, du warst in diesem Planungsbüro für Salons, waren das, glaube ich, für Haarsalons?
Für Haarsalons, und dann durfte ich tatsächlich was entwerfen, was dann von der jungen 17-jährigen Praktikantin dann doch gebaut worden ist.
Und, also du hast das entworfen, das wurde dann auch so realisiert.
Und das war, glaube ich, dann so ein starkes Gefühl, dass du dann hast, dass du irgendwie was gezeichnet hast und das wird dann Realität.
Dass du die Welt mitgestalten kannst.
Dass du die Welt mitgestalten kannst, dass es Realität wird. Das war ein schönes Gefühl. Und dass man alle Materialien aussuchen durfte. Und ich glaube, ich habe da so einen Springbrunnen irgendwo hingelassen.
Ein Springbrunnen im Salon?
Nee, der war im Außenbereich, aber die saßen dann so, dass sie den so in der Mitte hatten.
War das dann der Wartebereich dann?
Das war schon der Frisierbereich.
Ach so,
aber der war
im
so
Frisierbereich.
Ich glaube, ich habe das sehr postmodern entworfen.
Das ist ja ganz schön gewagt.
Das waren meine damaligen Vorstellungen von Architektur als 10-Jährige. Ziemlich stark postmodern. Ja. Und es hatte Spaß gemacht. Und ich glaube, ich hatte sogar die Liegen entworfen. Das fand ich auch super, dass man das machen darf als Architekt.
Hast du denn dann später nach dem Studium diese Gestaltungsfreude dann auch in der Praxis so umsetzen können? Oder wie hat sich dir der Architekturalltag präsentiert?
Ja, die war immer da, diese Gestaltungsfreude. Die war, also eigentlich bei allem, was man macht, dass es dann Realität wird. Das ist, glaube ich, so ein Traum oder so eine Art Urinstinkt eines Architekten oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber es ist so ein wunderschönes Gefühl, was man hat, dass das dann auch wirklich Realität wird, was man da mit dem Bleistift irgendwie in 1:500 skizziert. Eines Tages steht es dort als Haus.
Ja.
Das ist, das lohnt sich schon.
Ja, man spürt da eine Begeisterung. Und dennoch muss ich dich jetzt fragen, du hast dich ja dann doch entschieden, in die Theorie zu gehen irgendwann.
Ja.
Wie kam das dann?
Genau, also dann
das ist ja jetzt nicht unbedingt der stringente Weg, wenn man sich in das Feld der Architektur begibt.
Nee, das stimmt. Ich hatte tatsächlich den Wunsch, eine Dissertation zu schreiben. Und es war auch so, dass ich dann 10 Jahre lang in diversen Büros gearbeitet hatte. Und auch dieser Vorgang des Bauens in Büros, Bauantrag einreichen und so weiter. Das wurde dann natürlich dann auch immer immer konstanter, immer gängiger. Und dann kam dann doch der Wunsch, irgendwie mal was anderes zu machen. Und ich war auch in dem letzten Büro, in dem ich war, das war auch ein Holzbaubüro, ein reines Holzbaubüro, wo ich dann auch den Unterschied gemerkt hatte vom konventionellen Bauen, also als Massivbau mit 35
weil die Holzbauweise auch schon sehr stark in Richtung serielle Fertigung geht, nicht wahr? Also auch die Details und so weiter.
Die Details und auch die, was mich auch stark beeindruckt hat, war einfach das Ökologische. Das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du in ein Holzhaus reinkommst, wenn das nach Wald riecht, wenn das, also wenn dann auf einmal so ganz andere Sinne angesprochen, ne? Die du bei so einem Betonhaus irgendwie vielleicht nicht so hast. Oder ich weiß noch, ich hatte so eine kleine, ich will sie nicht Krise nennen, aber so eine Erkenntnis war das, dass ich tatsächlich auf vielen Baustellen dann auch gearbeitet hatte. Also klar, als Architekt gehst du auch auf die Baustelle und du siehst dann, wie dann betoniert wird und du planst dann halt auch selber ganz viele Tiefgeschosse an Parkflächen etc. Für die Heidestraße. Irgendwann stellt man sich die Frage, wozu das Ganze, ne? Also irgendwann fragt man sich.
Oder man fragt sich auch, geht das nicht auch noch besser?
Geht das nicht besser? Ist das richtig, was wir machen, dass wir da so viel zu betonieren, dass wir so viel, so viel da reinquälen ins Ökosystem dieser Welt, ne? Also, dass wir da so viel Beton reinquälen. Und dann hat mich das natürlich total überraschend getroffen, dass ich dann in diesem Holzbaubüro, dass es erstmal super schnell ging, also man konnte die Baustelle, das Haus war super schnell fertig. Ja. Auch wieder diese Sache, die mir so gut gefiel, du hast was geplant und dann ist es ganz schnell fertig.
Ja.
Also, das ist klar, ich glaube, das ist so dieser Traum des des Architekten immer noch.
Ja.
Und also, dass man nicht irgendwie 3 Wochen warten muss, bis der Beton trocken ist. Und das hatte mich dann irgendwie dazu bewegt, tatsächlich auch dann in die Forschung zu gehen und was darüber zu schreiben. Und dann bin ich an die Uni gegangen. Ich bin jetzt an der BTU Cottbus und forsche zum Thema modularem Bauen und da jetzt auch speziell zu als Werkmonografie. Also man kann das Rad eben nicht neu erfinden. Das ist so meine These. Deswegen ist es immer wichtig zu gucken, was ist jetzt schon in der. Oh, kommt ein ganz lauter Brummer.
Entschuldigung, für den liebe Hörerinnen, da ist einer mit einem sehr lauten Gerät vorbeigefahren.
Ja. Für den haben wir die Tiefgarage gebaut.
Wahrscheinlich, ja.
Hätte er doch mal sein Fahrrad genommen.
Das macht gar nichts. Und da merkt man, das ist echt, das ist live. Naja, live, aufgezeichnet, aber echt. Jetzt muss ich wieder den roten Faden finden.
Wo war der rote Faden?
Wir waren stehen geblieben.
An der Uni.
Dass du zur Uni gegangen bist, um dich dieser Modulbauweise zu verschreiben in der Forschung.
Und man kann also jetzt nicht irgendwie was neu erfinden, habe ich so für mich gedacht, sondern schauen wir einfach mal so einen Schritt in die Vergangenheit. Was gab es denn schon? Und so kam ich auf das Thema, auf diese Werkmonografie über den Architekten Wolfgang Döring, der auch in den 70ern bereits mit modularen Fertigbauweisen gearbeitet hat und dann gescheitert ist.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Warum würdest du denn sagen, ist er gescheitert? Weil du dich ja jetzt so intensiv wie kein zweiter damit beschäftigt hast.
Warum ich mich mit Döring auseinandergesetzt hatte, war, also der zentrale Konflikt ist, der zentrale Punkt in dieser Arbeit ist eigentlich sein Konflikt, warum er mit diesem modularen Bausystem in den 70ern gescheitert ist und sich dann auf den Weg gemacht hat, etwas ganz anderes zu machen, nämlich total postmodern zu bauen, was viele nicht schön fanden. Die Postmoderne ist ja an sich jetzt auch eine eher architektonische Richtung, die einen eher so schmunzeln lässt. Aber vielleicht ist es auch gut, dass jetzt nicht die Postmoderne, aber einfach diesen Konflikt nochmal zu beleuchten und zu sehen, was ist jetzt eigentlich aus für das heutige Bauen zu daraus ziehen? Also welche Schlüsse kann man jetzt daraus ziehen für den heutigen modularen Bauansatz, der heute wieder sehr gefragt ist? Und da muss man jetzt einfach nur noch ein bisschen in die Vergangenheit blicken, um das Ganze zu hinterleuchten.
Ja, aber was würdest du denn so sagen, sind für dich jetzt die drei oder ich sag jetzt mal die wesentlichsten Punkte oder die wesentlichsten Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit dieser Person? Weil wir haben ja über dieses Scheitern gesprochen. Mhm. Mich würde ja interessieren, an welchem Punkt hat der quasi das Handtuch geschmissen?
Also es ist, wie jedes Scheitern, ist Scheitern ja nicht per se eine schlechte Sache, sondern es ist eine Sache, die einen weiterbringt. Mhm. Insofern ist das, also ist gerade dieser Konflikt interessant. Es ist, also er hatte diese Form, also einmal das Formprogramm 300 und noch ein weiteres System aus Holz mit noch einem zweiten kombinierten Stoff gebaut, das als Bausysteme auch, die auch als Bausysteme funktioniert hatten. Und es wurden sehr, sehr viele Häuser und Schulen und Schulklassen damit gebaut. Und eines Tages stellte er fest, dass er eigentlich gar nicht richtig bezahlt worden ist für die Masse des Wohnraums, den er geschaffen hat, wurde er gar nicht bezahlt. Und dann hat er eigentlich einen ganz schönen Vergleich gebracht. Er vergleicht das Ganze mit dem Zauberlehrling von Goethe, wo er sagt, also wo dieser Besen halt immer wieder neues Wasser holt und immer wieder neues Wasser holt und das Ganze dann aber so überhand nimmt, dass man die Kontrolle verliert. Mhm. Und ich finde, das sind also gerade für das Hier und Jetzt, für das Heute, sind das wichtige Erkenntnisse, die man irgendwie nicht vergessen darf, sondern die man sich irgendwie nochmal so vor Augen führen sollte, was schon passiert ist und dass wir irgendwie nie dabei sind, irgendwas neu zu erfinden, sondern es gibt ja diesen Spruch, nihil novus sub sola, es gibt nichts Neues unter der Sonne, dass man guckt, was gab es schon und was kann man daraus lernen. Mhm. Und deswegen finde ich ihn gerade spannend als Person. Und dann habe ich noch einen persönlichen Bezug dazu, dass ich nämlich dort in dem Lehrstuhl als Hiwi gearbeitet hatte, als Studentin, der sein ehemaliger Lehrstuhl war. Leider habe ich ihn persönlich nicht kennengelernt, aber seine Assistentin, mit welcher ich dann später zusammengearbeitet hatte, das war dann seine damalige Assistentin. Und das war auch eine sehr tolle Frau, die ich sehr, sehr schätze. Darf man Namen nennen? Jetzt sind wir bei Ulla Cornelius. Und auch in der Lehre eine ganz tolle Person, die den Studierenden ganz viel beigebracht hat. Ist auch ein Vorbild. Und
Jetzt muss man dazu aber auch sagen, der liebe Herr Döring ist ja nicht der Einzige, der gescheitert ist, weil wir müssen es ja sagen, wie es ist. Der Modulbau hat ja bis heute nicht die Rolle in der Praxis, die er eigentlich haben könnte. Was sind denn da deine Theorien, warum das nicht funktioniert? Zum Beispiel, wann war das 2023, als diese große Wohnbauoffensive, 22, von der Regierung veranlasst wurde, dass der Modulbau eben auch eins der zentralen Mittel wäre, die Wohnungsknappheit.
Am 25. September 2023 macht Bundeskanzler Scholz in der Tagesschau die wohnungspolitische Ankündigung, es sollen jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden. Und zwar mit Hilfe von serieller und modularer Bauweise.
Genau, das ist jetzt auch schon eine Ecke her. Seitdem ist ja schon nicht möglich, was passiert übrigens. Also liebes Bauministerium, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einmal auf meine E-Mails reagieren würdet. Wirklich. Denn der Modulbaukongress, wo ja du auch dabei bist, liebe Irina, da hätte ich gerne jemanden vom Bauministerium dabei gehabt. Einfach auch, dass dann konstruktiv darüber spricht, wie man diese Dinge angehen kann. Also jedenfalls.
Es ist eine Herausforderung. Ich glaube, der Modulbau ist tatsächlich eine Herausforderung, weil wir auch viele Probleme lösen müssen, die er mit sich bringt. Und deswegen, man lernt ja immer aus den Fehlern von anderen. Es ist auch wichtig, sich auch mal Sachen anzugucken, wo oder Döring anzugucken, weil man eben so viel daraus lernt. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, wie könnte man das denn so positiv umformulieren und wie könnte man das denn in Zukunft so gestalten, dass es zu einem positiven Modulbau kommt? Was kann man machen, damit es funktioniert? Weil an sich ist es ja eine super Sache. Es ist der Progress.
Ja.
Es ist, wenn wir an Konrad Wachsmann denken, wenn wir an Walter Gropius denken, wenn wir an das Bauhaus denken. Also man wollte den Progress, man wollte dieses Technische.
Ich habe dazu zwei Theorien. Also die eine ist, dass ich glaube, dass man doch noch ein Stück weit Aufklärungsarbeit leisten darf und diese Stigmatisierung so ein bisschen beheben muss vom Modulbau.
Stimmt.
Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, wie du schon gesagt hast, es geht um den Prozess. Und jede Bauaufgabe ist ja für sich individuell.
Richtig.
Und es kann sein, dass am Ende ein Modulbau rauskommt, muss aber nicht. Und ich glaube, wenn man mehr und mehr lernt, auch in der Baubranche in diesen offenen, also offen zu denken, dass dann das gar nicht so sehr passiert, dass der Modulbau in diese eine Ecke gestellt wird.
Richtig.
Weil das, was ja gerade passiert, ist, dass der Modulbau mit serieller Fertigung gleichgesetzt wird.
Mhm.
Aber klar, das sind verwandte Themen, aber das eine ist nicht dasselbe wie das andere.
Ja,
nicht wahr?
Das stimmt.
Genau, ich glaube, es wäre wichtig, dass wir mehr den Prozess betrachten, dass das im Prinzip um eine integrale Planung geht, vom Entwurf bis zum schlüsselfertigen Gebäude, die parallel zueinander ablaufenden Leistungsphasen, die nahtlosen Schnittstellen zwischen den einzelnen Fachplanern, dass es halt eher um die Planung selber geht als Prinzip und nicht um das typische Modulgebäude.
Das stimmt.
Das könnte ein Ansatz sein. Aber das ist natürlich hochkomplex, wie will man sowas etablieren?
Genau.
Das ist natürlich schwierig.
Also ich hatte hier so einen Satz aufgegriffen, den du jetzt beschrieben hast. Forschung als ganzheitlicher Prozess. Man müsste halt die Forschung tatsächlich als ganzheitlichen Prozess betrachten. Wir müssen eigentlich, wir dürfen, glaube ich, nicht zu sehr in diesen Rollen drin sein. Man
muss Aber wenn du jetzt von Forschung sprichst, meinst du dann auch die Lehre, die universitäre Lehre und die universitäre Ausbildung?
Sowohl als auch die Architektur. Also ich sehe das sehr, sehr eng. Also ich sehe das sehr eng beieinander. Und aber was ich dazu, was ich denke, ist, dass wir halt viel mehr auch in Gruppen arbeiten müssten. Ne? Also so interdisziplinär.
Genau.
Also man hat halt nicht nur den Architekten, der sich dann irgendwie um die sozialen Belange der Anwohner kümmern soll, sondern man müsste dann theoretisch auch Leute mit reinbringen, die sich psychologisch dann irgendwie um die sozialen Belange der Bewohner kümmern. Also man müsste das alles viel, viel interdisziplinärer gestalten.
Und dass die Gebäude vielleicht trotz oder gerade wegen der modularen Bauweise trotzdem ein Ort, ein identitätsstiftender Ort sind.
Richtig. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, diese Identität trotzdem der Menschen, die auch nicht alle gleich sind, herauszuarbeiten und Architektur darauf auszurichten, dass es eben nicht dieser Plattenbau wird mit seinen Lochfassaden, mit seiner Tristesse, mit seiner Melancholie, sondern dass es etwas wird, das die Menschen glücklich macht. Etwas wird, was
etwas, was auch den Anforderungen entspricht und den Wünschen der Menschen entspricht.
Den Wünschen der Menschen, ihrer psychologischen Wahrnehmung von Dingen. Es ist, müsste man eigentlich schon fast schon so Glücksforschung mit reinbringen. Wie baut man modular, dass der Mensch glücklich ist dabei?
Und die Raumpsychologie müsste damit einbezogen werden.
Die Raumpsychologie. Mhm. Döring sagt das, ich weiß nicht, ob er da jemanden zitiert, es ist jetzt leider Das Buch liegt so auf. I'm sorry.
Das ist gut.
Das kann man rausschneiden. es geht darum, dass er an einer Stelle sagt er, dass es auch wichtig ist, also dass das Soziale der Menschen halt auch irgendwie wie so ein Kit funktioniert, ne, und dass es eben auch die gerade die Kneipen sind, die dieses menschliche Leben ausmachen. Also hier in Berlin wäre das dann zum Beispiel dieser Kiez, der halt funktioniert für uns, ne? Also, ja, dass man da jetzt nicht im Sinne einer Metastadt da irgendwas hinbaut und morgens gehst du zur Arbeit und machst du das und dann machst du das. Und auch nicht diese ganze Homeoffice-Geschichte, dass jeder dann eingesperrt in seinen vier Wänden ist, sondern es ist dieses menschliche Leben, das irgendwie funktionieren muss. Und vielleicht sind wir gerade deswegen jetzt hier in dieser Kulisse mit unseren rot-weiß gestreiften Tischdecken in einem wunderschönen Laden hier in Charlottenburg und genießen das Leben, weil das eben dieses
dass die Architektur als Raum für Entfaltung begriffen wird und dass den Modulbau auch mit einschließt.
Und dass wir auch dieses Interview jetzt nicht am Schreibtisch irgendwie sitzend führen, sondern mitten im Leben und ganz menschlich mit allem, was menschlich
dazugehört.
Ja. Das Wichtige, was man irgendwie, was die Zukunft noch weiter ausarbeiten müsste.
Ja.
Ansonsten ist nämlich, bin ich eigentlich auf der einen Seite, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, ich bin ein großer Fan oder ich bin kein großer Fan des Modulbaus. Ich möchte da eigentlich gar nicht Stellung zu beziehen, weil es,
als Forscherin stehst du dem sowieso neutral gegenüber, nicht
wertend wäre, genau, und das möchte ich gar nicht werten. Aber man kann halt nur Sachen definieren, die auf der einen Seite positiv sind, wie zum Beispiel, dass man irgendwie sagt, man hat zum Beispiel diesen ökologischen Aspekt, ne? Und man hat auch den, was ich auch sehr spannend finde, ist dieses Metabolistische, ne? Also es hatten ja damals auch in den 60er Jahren die Architekten wie Arata Isozaki, City in the Air, und dass man immer diesen Aspekt hatte, dass man irgendwie einen Teil, was jetzt nicht mehr funktioniert, rausnimmt und dann wieder Neues einsetzt. Also es ist stark.
Die Flexibilität.
Also es gibt schon sehr viele Vorteile. Und die muss man natürlich mitnehmen und auch überhaupt, dass sich der Mensch auch weiterentwickeln möchte und dass das Bauen sich auch irgendwie, das Bauen steht auch nicht still, das Bauen möchte sich ja auch irgendwie weiterentwickeln oder muss sich weiterentwickeln, weil irgendwie...
Und manchmal weiß man auch noch nicht, wohin die Reise führt. Dann muss man eben mal ausprobieren und dann schauen, ob das Gebäude angenommen wird oder eben nicht oder eben aus den Fehlern dann lernen.
Genau. Und das ist Forschung dann.
Genau. Aber das ist dann auch angewandte Forschung.
Das wäre dann angewandte. Wir machen jetzt erstmal die Theorie. erstmal lesen wir so drüber, was schon gewesen ist. Und wie man was besser machen könnte als das, was schon war. Ne? Und ja, also.
Aber ich finde, das ist schon mal eine sehr schöne Vision und vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort oder auch ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch auf uns zukommt. Denn Irina Matthei ist auch als Vortragende beim Modulbaukongress am 11. und 12. Juni im Maritim Pro Arte Hotel in Berlin mit dabei. Das Programm ist, das ist bei der Friedrichstraße. Genau. Das Programm ist unlängst fertig geworden. Wir haben noch Tickets. Also falls Sie sich anmelden möchten, dann können Sie das unter bauverlag-events.de. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja dort auch. Würde mich sehr freuen. Und genau. Vielen Dank für dieses sehr bereichernde Gespräch, liebe Irina, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ich bin schon sehr gespannt auf deinen Vortrag dann.
Ja, ich auch. Nein, es wird natürlich auch um die positive Bewertung von des Modulbaus gehen. Also dass man das Ganze jetzt nicht als irgendwie einen Konflikt sieht, sondern irgendwie schaut, was man daraus lernen kann und wie man in Zukunft positiv dieser Zukunft entgegenschauen kann, ja. Auch mit Modulbau.
Wichtig, sehr wichtig.
Ja. Und ich fand es heute sehr, sehr schön hier.
Es ist noch immer schön.
Der erste warme Tag.
Muss man wirklich sagen, also wir hatten Minusgrade in Berlin. Jetzt geht es langsam aufwärts. In dem Sinne.
Vielen Dank, liebe Joko.
Gerne, liebe Irina.
Für diesen schönen Nachmittag und ja, dann bis zum Modulbaukongress.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der DBZ-Podcast. Die Deutsche Bauzeitschrift berichtet für und mit Architekten und Bauingenieure und nutzt dafür vielfältige Kanäle wie den Podcast. Entwickelt wird das Format von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das am besten, indem Sie unser Magazin abonnieren und unseren Podcast mit 5 Sternen bewerten. Haben Sie Wünsche oder Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an info@dbz.de. Thank you.